Meditieren, Yoga, Joggen, nichts entspannt mich.
Echt? Mich entspannt meine Steuer total.
Steuer? Wie Finanzamt? Die Steuererklärung?
Ja, ich habe ganz locker über 1000 Euro zurückbekommen.
Hast du geheime Connections oder Excel-Superkräfte?
Nö, nur die Wieso-Steuer-App.
Wow, und das ist einfach?
Klar, die macht fast alles automatisch.
Ich fühle mich plötzlich so entspannt.
Hol dir dein Geld zurück. Abgabefrist 31. Juli.
Was?
Schaffst du ganz entspannt mit Wieso-Steuer.
Ach, ja.
Diese Folge Fußball MML wird präsentiert von Salzbrennerwürstchen, das knackige Vergnügen.
Pass auf, ich möchte euch ganz am Anfang dieses Podcasts gerne etwas vorlesen. Achtung, der viermalige Weltmeister setzte sich in einer stark besetzten Gruppe durch und sorgte mit unvergesslichen Leistungen und dramatischen Momenten dafür, dass diese FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft noch besonderer wurde. Herzlichst, dein Gianni Infantino. Gemeint ist tatsächlich das DFB-Team.
Wirklich?
Ich habe das auch gelesen.
Das ist ja schlimmer als März.
Ja, ich habe gesagt, es märzte extrem bei Infantino. Ja. Aber es ist ja nicht, und darüber werden wir ja auch noch sprechen müssen, nicht das Erste, was Gianni Infantino in den zurückliegenden drei Tagen geliefert
Weiß
hat. Aus der Vorhölle. Sozusagen als Vorleger im Weißen Haus, wenn man es mal so sagen möchte.
Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also darüber, wie sagt der große Philosoph Markus Lanz, darüber wird zu reden sein.
Ja.
Das ist wirklich, also was in den letzten, wir reden jetzt am Montagmorgen um 9.30 Uhr, was so in den letzten, sagen wir mal, nur 12 Stunden im Weltfußball passiert ist, war auf vielen Ebenen erstaunlich. Also sportlich und sportpolitisch. Und also da hat man sich auf viele Arten und Weisen die Augen gerieben. Und man kann jetzt so viel schon mal sagen, also der Dicke aus dem Weißen Haus, der ist in die Sportpolitik eingebrochen wie Erling Haaland in den brasilianischen Strafraum. Da blieb am Ende nichts mehr stehen.
Ich kann immer nur sagen, wisst ihr noch, wie sehr wir dachten, dass die Welt untergeht, weil Sepp Blatter, FIFA-Chef, und ja, George W. Bush
wird ja heute 80 Jahre alt. Ganz liebe Grüße.
Happy Birthday.
Sepp Blatter und George W. Bush sind auf ihre Art und Weise Vertreter der guten alten Zeit.
Das ist Wahnsinn.
Aber ist Balogun damit der Truthahn der FIFA?
Ja, das ist richtig.
Der Truthahn der FIFA.
Waddle, Gobble und Balogun. Ja, die drei begnadigt wurde.
Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dich dazu kriege, irgendeinen Werner Hansch zu machen. Von der Zeitungsente, an die man geglaubt hat.
Ja.
Zum Truthahn. Von der Zeitungsente zum Truthahn, der seine Krallen ausgefahren hat.
Ja, Wahnsinn, ne? Oder?
Aber wenn wir schon bei schiefen Pointen bleiben.
Ja, gerne.
Wir haben eine Sache liegen lassen. Am Freitag, als es um Nagelsmann und das Fahrradfahren ging.
Mhm.
Eine Sache, wir hatten wirklich alles, wir hatten wäre Fahrradkette, es war schon viel dabei, der Bundesradler und so. Aber ein gemeinsamer Freund, der beruflich in den USA weilt, hat mir ein Bild von Frau Nagelsmann geschickt, auf dem Fahrrad, und schrieb drunter, die berühmteste Radtour seit Jan Ullrich. Und da ist mir natürlich die Pointe eingefallen, die wir nicht gemacht haben. Jule war sauber.
Ja, Jule war sauber ist natürlich sehr schön, ja.
Sehr schön.
Ja. Und Quäl dich, du Sau, wird uns natürlich in gewisser Hinsicht auch immer wieder begegnen.
Ja, natürlich.
Aber Jule war sauber ist natürlich super.
Es ist mehr so, quäl uns, du Sau, ist gerade so ein bisschen das Motto der FIFA eigentlich.
Ich muss mich übrigens, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber nicht ganz. Gar nicht so off-topic, weil also meine Frau hat mich mehr oder weniger, also wäre ich nicht schon anderthalb Stunden vor ihr wach gewesen, dann hätte sie mich aus dem Bett gerissen und geschüttelt und gesagt, bitte sieh dir das an. Der Niki hat gerade auf ihrem Instagram gepostet, wie Iki Mel heute im ZDF Morgenmagazin Café aufgetreten ist. Und das ist wirklich, also Hurz 3.0. Iki Mel mit ihrem, ich sag jetzt mal, gewöhnungsbedürftigen Sound. Und sie hat einen Song performt, so ich glaube irgendwie Fußballfans oder so. Und das ist also sowohl, was die... also den Beat angeht, als auch den Text angeht, also für das ZDF-MoMA-Café-Publikum anders. anders. Und es ist eine so groteske Szenerie, was da aufeinander klafft. Also die Redaktion, die sagt, das ist doch mal frisch und anders. Und dann das MoMA-Café-Publikum, die eigentlich sich nichts sehnlicher wünschen, als mal so eine Tasse abzustauben. Ey, das musst du dir ansehen. Guckst dir einfach bei Niki auf dem Insta-Account an, da kann man sehen. Es ist der totale Wahnsinn. Wirklich, es ist so, so, das ist, ich behaupte, das ist das Witzigste, was ihr in diesem Jahr noch sehen werdet. Diese Bild-Bild-Schere.
Das Witzige ist, dass ihr jetzt ungefähr eine Minute lang in meine wirklich leeren Augen geguckt habt. Ich weiß nicht, ob ihr sehen konntet, diese Fragezeichen, die hier.
Ich meine, ich hätte dich heute Morgen sogar im MoMA-Café gesehen, Mike.
Wer oder was ist Ikimel?
Ja gut, Mike, das tut mir wirklich leid. Also das bestätigt eigentlich nur das, was ich gerade gesagt habe. Das erkläre ich dir nochmal. Du weißt wirklich nicht, wer Ikimel ist, oder?
Ich habe keine Ahnung, noch nie gehört in meinem Leben.
Das ist wirklich faszinierend, interessant. Ja. Also guck mal, siehst du, und weil wir haben ja verschiedene Abstufungen. Ich muss ja schon aufpassen, nicht fürchterlich alt rüberzukommen, wenn ich nicht sofort wie so ein angeranzter Feuilleton-Redakteur in Slippern sage, das ist richtig tolle Musik, das ist richtig fresh, das gefällt mir, das ist so schön pro-feministischer Rap, sondern ich halte mich ja, sagen wir mal, bei der Beurteilung der Musik, versuche ich ja neutral zu bleiben, ich beschreibe nur das, was ich sehe. Mike geht natürlich wieder voll rein, sitzt da wie Gabor Steingart mit seiner, in dem Fall ungetönten Brille und sagt, wer ist Ikimel? Mike, also ich kann dir da, ich möchte dir auch nicht mehr helfen. Lukas, jetzt sagst du auch mal was.
Nein, bevor es jetzt kippt, mich interessiert wirklich nur eine interne Geschichte bei euch zu Hause.
Ja.
Weil, wie viele ja wissen, deine Frau ist ja Stewardess, Flugbegleiterin.
Ja.
Ist es eigentlich auch so, weil du gesagt hast, sie weckt dich, dass sie immer wartet, dass du gerade eingeschlafen bist und dann tippt sie dich an der Schulter und sagt, ein Wasser?
Chicken or Pasta. Chicken or Pasta.
Wenn man gerade so richtig eingepennt ist, weißt du? So, genau, und dann so ist es. Die wartet genauso, wenn du Viertelstunde schläfst und du bist so in der REM-Phase gerade. Träumst von Ikimel und dem Auftritt im ZDF und dann schüttelt sie und sagt, Chicken or Pasta.
Das ist richtig, aber es ist immer noch besser als in der Deutschen Bahn, wo du gerade eingenickert bist und einer steht vor dir, schlägt die Hacken zusammen. Ihre Fahrkarte, bitte!
Also, da ich ja jetzt schon wieder hier gerne. Als alter Mann geoutet wurde oder mich selber
du
geoutet
hast
habe,
dich selber
ja,
geoutet.
Ich sage
Dankeschön.
Ich habe mich selber geoutet. Wissen wir ja alles. Also, wer lang leben will, braucht einen sehr erholsamen Schlaf und um
das
den
ist richtig.
Kümmern wir uns jetzt in dieser Verbraucherinformation.
Ist es noch zu früh oder schon zu spät? Ein perfektes Timing für die Hydration Break.
Wir werden diesen Song für alle, die ihn lieben und mögen, am Ende nochmal in voller Länge spielen, auf mehrfachen Wunsch.
Morgen schon im ZDF-MoMA-Café.
Jetzt müssen wir uns aber natürlich um Black Roll kümmern, denn die sind diejenigen, die für einen erholsamen Schlaf sorgen. Und der ist natürlich tatsächlich extrem wichtig. Es ist quasi wichtig für den Erhalt von Fitness und Leistungsfähigkeit. Das ist die passive Regeneration, denn während des Schlafs laufen wirklich lebenswichtige psychologische und physiologische Prozesse im Körper
ab. Müll im Kopf
abtransportiert,
da kommt die Müllabfuhr.
Stichwort Müllabfuhr, das Recovery Pillow ist so gut, dass du dich binnen weniger Stunden auf dem Recovery Pillow von den Leistungen der deutschen Nationalmannschaft während dieses Turniers erholen kannst. Und das ist wirklich ganz fantastisch. Ich meine, Blackroll, das weiß man, die haben ein vielfältiges Sortiment an Recovery Tools, aber da ist das Recovery Pillow, das ist so deren quasi Magnum Opus. Das ist halt das ganz große Werk, wo man sagt, hast du eigentlich, also falls euch dieser Werbevortrag nicht so richtig gut gefällt, irgendwo im Darknet gibt es noch die Performance von Mario Basler. Der hat das nämlich auch bei sich im Podcast bei Basler Ballert beworben. Und das ist aber, man hatte das Gefühl, er hat nicht so hundertprozentig Bezug zu dem. Aber hier ist es ja so, wir nutzen das ja. Wir nutzen es ja. Wir sind ja Fans. Wir profitieren ja davon. Was reißen wir uns hier teilweise schon um welche Uhrzeit den Hintern auf? Was habe ich in den letzten Wochen um 5.30 Uhr, musste ich aufstehen? Ja, meinst du, ich hätte auch nur einen Breakfast Club geschafft, wenn ich mich da nicht auf dem Recovery Pillow gebettet hätte? Ich habe es ja sogar einfliegen lassen. Gesagt, hier, schafft es her, liebes Cortina Hotel. ne? Ich brauche mein Pillow. Und dann haben sie gesagt, ja, selbstverständlich. Ne?
Ja.
Wie ist
es? Ja. Es ist wichtig, wie gesagt, zur passiven Regeneration. Schlaf ist wichtig. Und deswegen ist ja auch das Recovery Pillow exklusiver DFB-Partner. Denn in der exklusiven DFB-Edition unterstützt das Recovery Pillow etwas, was essentiell für den Erhalt von Fitness und Leistungsfähigkeit ist, nämlich die passive Regeneration, also den Schlaf. Ich sag mal so, ihr schaut mal vorbei auf blackroll.com/de und ich gebe euch noch einen Gutscheincode mit. FußballMML10 heißt der nämlich. Da gibt es 10% auf alle nicht reduzierten Produkte im deutschen Onlineshop. blackroll.com/de ist die Destination und alles, was ihr wissen müsst zu diesem Partner, packen wir euch in die Shownotes.
Werdet zum Pillow-Performer.
Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier hin abdriften. Das wird, glaube ich, eine extrem spannende Folge. Irgendwo zwischen Wahnsinn
und... Hast du Folge gesagt mit PF? Spannende Folge.
Folge. Ja.
Folge. Das ist eine so gute Folge, sogar eine Folge.
Ja. Nach der deutschen Rechtschreibreform ist alles möglich
Reform.
Hier.
Reform. Ja, ist richtig.
Ja, alles möglich auch in diesem Podcast. Deswegen jetzt nichts wie Musik, bitte. Begrüßen Sie an dieser Stelle den Mann zu einer neuen fantastischen Folge Fußball MML bei der WM 2026. Begrüßen Sie bitte den Mann, der seit letzter Woche einfach nur noch ganz normaler Podcaster und nicht mehr Magenta TV-Experte ist. Hier ist er wieder, einer von uns, Micky Beisenherz.
Jawohl, vielen Dank und ich gebe zurück an den Mann. Sie kennen ihn unter dem Namen Tommy Gottschalk mit seinem Song What Happened to Rock'n'Roll? Ich sag, mach den Mist aus, aber schnell, der Bengel sagt, ich höre Iggy Mel. Hier ist Mike Nöcker, unser Tommy.
Ich weiß genau, ich hab's gesehen, Lukas hatte auch noch eine Anmoderation.
Natürlich.
Für wen
die
denn?
Die wollen wir auch hören.
Ja, ich wollte heute mal süß, voll süß aber reingehen.
Nee.
Und wollte, also... Natürlich musste ich jetzt kurz abbiegen und sagen, er ist das PF in Fußball MML. Aber, aber vor allen Dingen, man sieht ihn lange nicht, aber am Ende hält er die Fäden in der Hand. Hier ist der N'Golo Kanté von Fußball MML, Mike Nöcker.
Oh, das ist voll süß, voll süß.
Siehst du? Voll süß.
Hier ist aber der Romancier von Fußball MML, man glaubt es kaum. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ja. Ah, schön. Ey, es ist ein absoluter Irrsinn. Kurzes Recap, ja. Wir haben Freitag aufgenommen, da sagt man, ja, guck mal, Montag schon wieder. Seitdem haben Argentinien gegen Kap Verde gespielt.
Ja.
Auch ein Jahrzehntspiel. Da wird man sich noch dran erinnern von der Dramaturgie.
Ja.
Dann ist die ganze Sache klar mit Nagelsmann, weil dann er wirklich seinen Rücktritt eingereicht hat und Klopp wird es sehr wahrscheinlich machen. Mhm. Und dann gehst du in die, also deutsche Nacht. Von Sonntag auf Montag. Und also Norwegen, Brasilien habe ich noch geschafft. Dann hat es mich gerissen. Also 3 Uhr nachts ging bei mir nicht. Aber dann hast du eben dieses Norwegen-Spiel und den Auftritt von Haaland. Und dann auf 2200 Metern Höhe im Aztekenstadion spielen die Engländer gegen ganz Mexiko. In einem Wahnsinns-Fußballspiel. Mhm. Und am Ende gewinnen sie das 3-2 trotz irgendwie 45 Minuten in Unterzahl. Irre. Ich finde das Wahnsinn, in welcher Dichte der Fußball und vor allen Dingen diese WM uns gerade Ereignisse liefert. Und zwar auch so, dass man aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr herauskommt.
Aber auch wirklich auf hohem Niveau, das muss man einfach sagen. Ja. Ne? Also ich meine, ich weiß gar nicht, was so der Goldstandard für uns ist, was Fußballturniere angeht. In gewisser Hinsicht ist es für mich 98, weil du hast halt so den Jubel von Brian Laudrup, du hast Michael Owen. Also da waren wirklich absolute Highlights. Bergkamp, genau, Bergkamp gegen Argentinien. Sensationell. Vielleicht war es auch 2006 so. Maxi Rodriguez also da waren ja wirklich tolle Sachen dabei. Aber dieses Turnier, muss man sagen, bietet wirklich fußballerische Highlights, nicht zuletzt deshalb, weil, wie wir das ja hier schon mehrfach festgestellt haben, weil die Stars liefern. Stichwort Haaland, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja. Und die Engländer, also sensationell, es gab übrigens einen lustigen Tweet von Peter Crouch, dem, das muss man glaube ich niemandem erklären, der ist ja recht hoch gewachsen. Und
der,
der
könnte auch Außenverteidiger in England spielen. So groß.
Genau.
Ist doch 2,34 Meter.
Der ist ja 2,34 Meter groß.
So wie Spence.
Und es war ja, das Mike, das war ja der Gag. Und es war ja so, dass es ja ein Gewitter gab, deswegen wurde der Anstoß ja verzögert. Und dann hatte Peter Crouch während des Gewitters getwittert, hatte gesagt, wenn der Blitz einschlägt, dann bei mir, oder? Oder? Ist das so?
hat er nicht auch mal unter einem Foto als Ordner einen beschädigten Flutlichtmasten davongetragen.
Aus dem schwarzer Plan.
Hat er doch einfach nur drunter geschrieben, Mama, keine Sorge, mir geht's gut.
Ja, genau. Das geisterte, es geisterte dann jahrelang, weil das ist ja dann in so schwarzer Plane.
Genau.
So ewig lange Totenbare, Rest in Peace, Peter Crouch. Schon wirklich alles sehr, sehr gut. Ich meine, Peter Crouch, legendärer Satz, ne, im Interview, was wären Sie geworden? Oder was wären Sie, wenn Sie kein Fußballer geworden wären? Jungfrau. Also der Peter Crouch weiß zu lieb. Und es war wirklich irre viel los. Wir haben gestern Abend Norwegen gegen Brasilien geguckt. Als treusorgender Vater habe ich natürlich mein 10-jähriges Kind mitgenommen. Wir haben draußen vor der Bullerei geguckt. Wir kennen den Spot ja. Herrlicher Sommerabend in Hamburg. 14 Grad. Kind hat Pfefferminztee getrunken. Wir in Daunenjacken. Eine Scheiße vor dem Herrn. Wirklich. Mein Gott, ey. Bin heute Morgen wach geworden hier in Hamburg. 13 Grad und Nieselregen, ey. Ich würde es nur mal kurz sagen. Ihr erwischt mich wirklich am absolut niedrigsten Punkt meiner Verfasstheit. Ey, nach 3,5 Wochen München Breakfast Club bin ich wirklich ich bin so niedergeschlagen. Ich habe eine richtige kleine Depression. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Darf ich
nächste Woche wird's besser,
Mikkel. Kurz anmerken.
Eine Kacke, wirklich.
Als Romancier.
Ja.
Vom Niederschlag. Niedergeschlagen.
Ja, genau.
Das ist die Verfasstheit bei Micky Beisen.
Eklig.
Ich habe eine kurze Frage. Wir haben ja jetzt im Podcast hier die Möglichkeit, quasi sowas wie die abknickende oder vielleicht niederkniende Drei zu werden und uns über die Spiele zu unterhalten oder die abkotzende Drei, um uns über die FIFA zu unterhalten. Ne? Möglicherweise auch beides.
Ich sag dir, wie wir es machen. Einfach nur aus dem Bauch heraus. Mhm. Wir reden jetzt erstmal über den Fußball. Ja. Dass wir ganz oben sind emotional und sagen, ey, Kap Verde, was haben die den Argentiniern für einen Kampf geliefert?
Ja.
Vielleicht das schönste Tor des Turniers wird von einem Spieler geschossen, der Kap Verden, der, glaube ich, vor kurzem noch bei Viktoria Köln gespielt hat. In der vierten Liga.
Ja.
Messi muss wirklich ans Äußerste gehen mit seiner Mannschaft. Das ist historisch, auch wenn Kap Verde jetzt ausgeschieden ist. Aber was die da für ein Spiel geliefert haben, dieses 3-2, ich würde fast sagen, ist historisch. Das 3-2 der Engländer im Aztekenstadion auch, weil sie sich von ihrer eigenen Schande oder von ihrer eigenen Scham befreit haben. Also es ist ja immer die große, wie würdet ihr es nennen? Also dieses 86er-Spiel im Aztekenstadion gegen Argentinien, das sitzt schon als Scharte in der Geschichte der Engländer. Mhm. Da hatten sie lange mit zu kämpfen. Jetzt sind sie in diesem Stadion gegen den Gastgeber, kriegen diese rote Karte, gewinnen das trotzdem durch zwei Tore von Bellingham und natürlich einem Elfmeter von Harry Kane und untermauern damit aber auch ihren Anspruch, Weltmeister zu werden. Also wir haben zwei Spiele gesehen, die 3-2 ausgehen, die auch unterschiedlicher gar nicht sein könnten, auch von der Emotion. Und dazwischen noch die Norweger, die ich großartig fand, in ihrer Abgezocktheit gegen Ancelottis Brasilianer, die ja eigentlich für die Abgezocktheit gelobt wurden bis hierhin. Also der Fußball hat uns so viele Momente geliefert in diesen 3 Tagen und deswegen lasse ich ihn mir auch nicht kaputt machen.
Und zwischendrin, man hat es schon fast vergessen, hatten wir ja auch noch das Spiel von Frankreich mit dieser absoluten Dreckstreter- und Schauspielertruppe aus Paraguay. Und da muss man
also
mal
ich
sagen,
finde, Jonas Friedrich sollte sich genau überlegen, ob er sich mit dem Trikot einer solchen Mannschaft bei Instagram zeigen will. Ne?
Ja,
ich sehe den Mann seit einiger Zeit sehr kritisch, muss ich sagen, sehr kritisch. Aber es ist auch ein geiles Timing, weil er natürlich, was einfach witzig ist, nachdem er ja vorher sagte, Paraguay sei eine drittklassige Mannschaft, woraufhin es ja sehr viel Gegenwind gab. Dann sehr witzig von ihm, hat er dann sich selber bei Instagram gepostet mit dem Paraguay-Trikot und das kam fast gleichzeitig mit dieser üblen Art, wie Paraguay aufgetreten ist, sodass man jetzt schon wieder schreiben muss, ernsthaft, Jonas Friedrich, ernsthaft, mit diesen Leuten solidarisieren, die den Fußball kaputt, förmlich kaputt getreten haben, inklusive Elfmeterpunkt. Also man muss jetzt wirklich nochmal ganz deutlich sagen, was eine absolut unfähige Scheißtruppe, Paraguay, richtig, also ganz, ganz übel, richtig mieser Fußball, übles Schauspiel, also die wirklich schlechteste Mannschaft des kompletten Turniers. Wir sind alle froh und glücklich, dass sie raus sind, wirklich.
Sind die Gesichter der Paraguayos eigentlich Tretminen?
Ja, das sind Tretminen, das ist richtig.
Nur noch, nur noch mal hier, um das Vokabular abzufangen. Ja, auch noch flankiert vom Auftritt vom einst großen Schillerwehr, der gesagt hat, 1998 haben wir in Frankreich gegen Frankreich gespielt, heute spielen wir gegen eine Auswahl Afrikas.
Was übrigens auch schon mal, also es war schon 1998 schon totaler Käse. Also legendäre Spieler wie Desailly oder so, also die diese Mannschaft natürlich geprägt haben, das ist natürlich völkischer Quatsch. Wir können mal vielleicht für eine halbe Minute dabei bleiben, um dann aber ganz schnell wieder zurück zu den schönen Seiten des Fußballs zu kommen. Das reiht sich ja ein bisschen ein in das dumme Gefasel der Identitären in Deutschland. Also irgendwo zwischen Martin Sellner Österreich und Björn Höcke AfD. Björn Höcke, der Retter des Ostens. Björn Höcke aus Lünen in Nordrhein-Westfalen. Das mal auch nur am Rande. Also so ein dummes Zeug. Dann haben sie posten die Helden von 54 natürlich alle weißer als quasi die erste Reihe im ZDF MoMA Café und die Europameister von 96, womit sie natürlich immer sagen wollen, dass quasi also nur mit Aria-Nachweis Titel zu holen sind, als hätte es die französischen Weltmeister von 98, von 2018 oder die möglichen von 2026 nicht gegeben. Also ein derartig dummes Gelaber von diesen absoluten Trotteln, die also nicht nur von Gesellschaft keine Ahnung haben, sondern auch vom Fußball nicht. Also wirklich, also ein Schwachsinn vor dem Herrn. Entschuldige bitte. Es liegt aber vielleicht auch am Wetter, aber vielleicht liegt es auch einfach an der Dummheit dieser ganzen Faschos. Aber Schillerwehr
ist doch auch so, da zeigt sich auch, wie wenig gebildet der am Ende vom Tag ist.
Natürlich.
Also wenn du einer französischen Nationalmannschaft begegnest, 98, die durch zwei Tore von Zinedine Zidane im Finale Weltmeister wird, der algerische Wurzeln hat, Yuri Djorkaeff auch. Ich glaube, der hat sich wirklich im Wortsinne blenden lassen von Laurent Blanc.
Ach so.
Er dachte, es ist einfach die weißeste Mannschaft, gegen die er je gespielt hat. Also aber wirklich, er ist einfach doof. Er ist einfach, Chilavert ist einfach doof. Da kann er sich seine ganzen Freistoß- und Elfmetertore in den Arsch schieben, wenn er sich dann hinsetzt und so einen Quatsch erzählt. Das ist nur der Gesamtauftritt Paraguays. Und es ist nicht mit der deutschen Brille geschaut, auf diese Mannschaft geblickt, sondern es ist dieser Gesamtauftritt. Wir haben ihn ja das miese Getrete noch verziehen im 16. Finale, weil wir den Auftritt unserer Mannschaft, also der deutschen Nationalmannschaft, einfach viel schlimmer fanden und wir hatten keine Lust, uns hinter der Unfairness der sehr Südamerikaner zu verstecken. Es ist ja so einfach zu sagen, ja guck mal, das haben wir natürlich verloren, weil die waren unglaublich unfair. Nee, so eine Mannschaft musst du, wie Chris Kramer ja auch gesagt hat, trotzdem herspielen. Da musst du halt an ihnen vorbeitanzen irgendwann und das Ding erzwingen, so wie es ja Frankreich dann mit diesem Elfmetertor auch
gemacht
hat.
Wobei mit Tanzen war da auch nicht viel, ne?
Aber die haben natürlich draufgeknüppelt ohne Ende, aber am Ende hast du den einen Moment. Nur, wir wollten es nicht als Feigenblatt nehmen und uns dahinter verstecken. Aber die Franzosen waren auch wirklich nah dran, daran zu verzweifeln. Nur ich bin froh, dass ich es geschafft habe, die wirklich unfairste und ekelhafteste Truppe aus dem Turnier zu entfernen, muss man an dieser Stelle
Jetzt müssen wir Bezug nehmen auf das Spiel der Franzosen, die sich sehr schwer getan haben und auch nur durch einen Elfmeter am Ende zum Erfolg gekommen sind. Anders als die deutsche Mannschaft, die ja aus dem, sagen wir mal, laufenden Spiel heraus ja zwei Tore erzielt haben, auch wenn das eine von Tah aberkannt wurde. Müssen wir denn jetzt den Blick auf die Leistungsfähigkeit oder die abgerufene Leistungsfähigkeit der DFB-Elf nochmal neu justieren und muss Nagelsmann jetzt zurückgeholt, wenn wir sagen, Moment mal, im Lichte des Paraguay-Spiels der Franzosen stehen wir Deutschen ja so schlecht auch wieder nicht da. Also alles zurück, halt, stopp, jetzt wird alles wieder, Nagelsmann bitte, er wird ja wohl irgendwo gerade auf einer Radtour sein, den wird man ja wohl erreichen, denke ich mal. Ne? Also alles zurück.
Das kann ich sehr kompetent beantworten. Nein.
Endlich.
Aber ich möchte es sogar noch unterstreichen, weil ich nochmal einen Gedanken aus dem Breakfast Club aufnehmen möchte.
Na bitte.
Nämlich, das ging mir schon nach den ersten Achtelfinalspielen so, als man die anderen Mannschaften gesehen hat oder sogar nach den ersten anderen 16. Finalspielen.
Ja.
Da hat jedes Spiel, wie Micky es so schön gesagt hat, als Kontrastmittel gewirkt. Dass man immer das Gefühl hatte, die anderen sind so gut, die sind so modern, die sind so weit weg. Das ist das Gegenteil von dem, dass sozusagen, wie wir es ja auch schon oft besprochen haben, die Vergangenheit mit dem goldenen Pinsel malt. Sondern da gibt es dann immer noch, da siehst du sozusagen, da kommt noch der Pinsel und dann gibt es noch eine Schicht Code. Und noch eine Schicht Code, weil du sagst,
Wo kommt der Code denn jetzt her?
Es wird rückwirkend dann einfach nochmal mit Code bestrichen, weil man sagt am Anfang, okay, auf gut Deutsch gesagt, das war scheiße gegen Paraguay. Aber wie scheiße war es denn im Vergleich? Also ich habe am Anfang immer an dieses Bild gedacht, wenn du ein Skispringer bist auf der Großschanze und du weißt, okay, auf der Schanze deine deine Bestleistung sind 130, 132 Meter. Und dann springst du als allererster aus dem Feld und landest bei 122 und bist wahnsinnig enttäuscht, weil das ja so weit weg ist von deiner Bestleistung auf dieser Schanze. Und dann springen die anderen und die kommen auf 115, auf 118. Dann veredelt das im Nachhinein deine Leistung, weil unter den Umständen und unter den Wetterbedingungen und Gegebenheiten alle noch schlechter springen als du. Bei der deutschen Nationalmannschaft das Gegenteil passiert. Die sind alle deutlich weiter gesprungen als wir und spätestens in einem Spiel Brasilien gegen Norwegen, wenn du die Norweger gesehen hast mit Haaland oder eben in einem Spiel, wenn die Spanier auftreten oder auch dann die Engländer gestern mit den Mexikanern, dann hast du jedes Mal das Gefühl, es ist auch gut, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr dabei ist, weil in diesem Feld hat sie mit der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt oder gestanden hat, besser gesagt, hat sie im Moment nicht zu suchen. Sie ist sehr weit weg von diesen Mannschaften, die jetzt so in Richtung Top 8 dann gehen bei diesem Turnier.
Ja, wollen wir erst über Norwegen gegen Brasilien sprechen oder bei der Nationalmannschaft noch bleiben? Können wir auch. Ist ja interessant.
Ich würde ganz kurz mit einem Satz bei der Nationalmannschaft noch bleiben, weil ich finde, die Erzählung ist ja letztlich auch die Erzählung ist ja letztlich auch eine andere. Ich glaube, du kannst durchaus mal in einem Spiel schlechter spielen als eine andere Mannschaft oder besser spielen und trotzdem verlieren und dann ist es Pech oder ähnliches. Die Erzählung der deutschen Nationalmannschaft ist ja zum einen, was den Trainer Julian Nagelsmann angeht, eine extrem eine viel länger währende, nämlich die Tatsache, dass er den Kader falsch aufgestellt hat, nie wirklich bis zum Turnier eine Startelf gefunden hat, mit der er spielen möchte, wir kein erkennbares System letztlich gesehen
haben. Aber Kuchen erst mit Mutti, das ging, ne?
Und dann kommt natürlich der Rest der Erzählung noch dazu, dass wir einfach bei Fußballweltmeisterschaften jetzt seit 12 Jahren überhaupt nichts gerissen haben und dementsprechend nie ins Achtelfinale gekommen sind. Also da ist, glaube ich, die deutsche Geschichte noch ein bisschen kompakter.
Wobei ich es ja gut fand, was Lena, als sie vor ein paar Tagen im Breakfast Club war, guck mal hier, da habe ich noch sogar noch, guck mal. da hatte sie es ja richtigerweise gesagt, es macht natürlich immer Sinn, sich im Einzelnen anzuschauen, woran hat es denn hier liegen. Ne? Also 2018 kamen dann die Weltmeister von 2014, ergänzt durch ein paar andere. Da waren sie insgesamt so ein bisschen zu lasch drauf. 2022 hat das System von Hansi Flick sie ein bisschen überfordert, indem sie halt einfach ein bisschen zu offensiv aufgetreten sind. 2026, die Gründe für unser Ausscheiden, die liegen wieder ganz woanders. Also es macht natürlich auch Sinn, sich im Detail anzuschauen, was denn jetzt dazu geführt hat, dass die Mannschaft rausgeflogen ist. Die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, was wird durch Jürgen Klopp ad hoc anders? Denn das wünscht man sich ja, dass Heiland Klopp kommt, allen die Hand auflegt und alles sofort besser wird. Und was muss mittel-, aber vor allen Dingen langfristig besser werden? Weil woran krankt denn jetzt der deutsche Fußball? Was ist es denn? Sind es die fehlenden Straßenfußballer? Ich hatte ja in der Apotheker Wochenendbeilage mit Felix Groß, liebe Grüße, hatten wir ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es in Deutschland ja auch vergleichsweise wenige Möglichkeiten gibt, einfach mal irgendwo auf Bolzplätzen sich auszuprobieren. Also ich hatte ja dieses Beispiel genannt vom Bröker, der irgendwie bei sich in der Wohngegend hatten sie einen Rasenplatz, wo die Kinder Fußball gespielt haben. Die Nachbarn beschweren sich und sagen, das ist uns hier am Nachmittag zu laut. Was macht die Stadtverwaltung? Baut auf diesem Rasenplatz so Hügel ein, dass man da nicht mehr spielen kann. Das sind ja dann oft dieselben Leute, die sich über den Krach beschweren oder Bälle zerstechen, die dann bei der WM sagen, ja, wir haben ja keine Fußballer mehr.
Aber mit so einem Platz ist Magath in Wolfsburg 2009 Meister geworden.
Da hast du natürlich also, auch wieder recht.
Man muss
und noch, um noch also das
Probleme
heißt,
sind Mangel, nur dornige Chancen.
Mangel an Straßenfußballern und was wir natürlich besonders evident gesehen haben und da ist dann auch die Parallele zu Deutschland im Allgemeinen meines Erachtens durchaus mal berechtigt, wird ja auch viel Quatsch erzählt, Verwaltung, das heißt stets und ständig immer zu sagen, dafür bin ich nicht zuständig, da fragen Sie bitte den. Also dass niemand willens ist, mal eine Entscheidung zu fällen, auch auf die Gefahr hin, sich dadurch zu exponieren, weil diese Entscheidung natürlich auch eine falsche sein kann, zu sagen, ich schieße jetzt mal drauf, ich wage jetzt die Einzelaktion. Und das scheint mir eine tatsächlich, weil das Stichwort Mentalität kommt ja immer, das scheint mir wirklich eine Mentalitätsfrage zu sein, dass du ein Mischungsverhältnis schaffen musst aus hochveranlagten Fußball, die wir ja nach wie vor haben. Es ist ja nicht so, als hätten wir da die totalen Pfeifen hingeschickt. Aber das in einer gesunden Mischung mit zwei oder drei Führungsspielern, die möglicherweise gar nicht so gut sind wie Wirtz oder Musiala oder ein, zwei andere, die aber ihrerseits die Kategorie Fußballer sind, die dann andere mitreißen, weil sie in der entscheidenden Situation, siehe Bellingham und Co., sagen, ich gehe jetzt voran, ich ziehe die anderen mit. Und daran mangelt es. Nur was kann Klopp dann daran ausrichten? Das ist die Frage. So, das war jetzt mein Impulsvortrag zum Standort
also
Deutschland.
Er hat jetzt zumindest mal zwei Jahre Zeit, auch die jüngeren Spieler ein bisschen in die Nationalmannschaft zu integrieren. Also wenn wir jetzt beispielsweise einen Spieler wie Bissek oder Schade oder ähnliches nehmen. Also die sind ja alle immer mal wieder ausprobiert worden. Dann haben sie ein, zwei Mal gespielt, dann sind sie wieder raus gespielt worden aus dem Kader und am Ende hieß es Sané. So also das ist ja so, das ist ja kein Integrieren, das ist ja kein Weiterentwickeln einer Nationalmannschaft. Und das wird Jürgen Klopp, glaube ich, jetzt schon deshalb drauf haben, weil er natürlich gewarnt ist, weil er ist natürlich jetzt in den letzten, wie lange war Julian Nagelsmann da? 4 Jahre, glaube ich.
18 Jahre, gefühlt 18 Jahre. 18 Jahre,
Das ist ihm ja sozusagen im Negativen vorgemacht worden, sodass er den Fehler, glaube ich, schon mal nicht hinbekommen wird. Und was er auch machen wird, er wird auch viel mehr reisen, da bin ich mir relativ sicher, dass er nach England in die Stadien geht, dass er nach Italien in die Stadien geht und sich einfach eben auch in der Bundesliga die Talente letztlich anguckt. Weil ich muss ja nicht immer zu Bayern München gehen, um mir irgendwie die fünf Nationalspieler der Bayern anzugucken, bei denen ich sowieso weiß, was ich da bekomme. Aber wichtig ist ja zu sehen, was bringen eigentlich die neuen Spieler,
ich habe es gerade genannt.
Genau, was macht der Soldi?
Absolut. Den musst du, glaube ich, auch sogar noch davon überzeugen, für Deutschland zu spielen. Aber ich fasse mal ganz kurz die Geschichte auf dem Flügel zusammen. Ganz kurz war es Schade, dann war es Sané und das war auch Schade.
Ja, das ist richtig.
Und dann müssen wir aber über Klopp nochmal sprechen. Also, weil Micky hat vor ungefähr 3 Minuten die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt mit Klopp und was passiert? Also erstmal wird Klopp intern und nach außen sofort für einen Stimmungsumschwung sorgen, weil es war
definitiv
alles verkantet, eingefroren, also die Öffentlichkeit, die Medien konnten mit Julian Nagelsmann nicht, was auch ein bisschen daran lag, dass Julian Nagelsmann mit der Öffentlichkeit nicht gut konnte. Ja. Das heißt, es gibt schon mal einen Umschwung in der Bewertung der Nationalmannschaft. Da ist jetzt das größte Grinsen des deutschen Fußballs. Das hilft. Das heißt, Stimmungsumschwung direkt. Auch nach innen, auch intern in der Kabine, weil natürlich, und das ist jetzt das alte Ding von den neuen Besen, die gut kehren, ein Klopp natürlich automatisch anderen Spielern eine Chance geben wird, weil er vielleicht ein ganz anderes Notizbuch hat und automatisch auch einen ganz anderen Blick auf den Fußball als Julian Nagelsmann. Das ist ein anderes System, das ist ein anderer Ansatz, da geht es dann vielleicht doch mehr um Schnelligkeit als um Ballbesitz, da geht's also wenn ich mich nur daran erinnere, was er in Dortmund und Liverpool immer gesagt hat, ich baue mir eine Pressingmaschine. Ja, es wäre ja geil, wenn er mit der Nationalmannschaft auch sich eine Pressingmaschine baut.
Hammer,
weil das so. Aber das ist dann, wie wir es am Freitag besprochen haben, nur das Pflaster für die nächsten 2 Jahre. Also, dass man sagt, man fährt auf jeden Fall mit einer guten Truppe und einem guten Gefühl, darum geht es ja auch ganz viel bei der Personalie Klopp, mit einem guten Gefühl nach England. Und die Geschichte schreibt sich von selbst. Jürgen Klopp, Football's coming home, Jürgen's coming home, Finale in Wembley und so.
Ja, wir wissen doch schon in Anfield, das können wir doch jetzt schon sagen. Es wird ein Halbfinale in Anfield geben, dann kommt Jürgen Klopp hin und wahrscheinlich durch irgendein Pech verlieren sie es dann und Klopp steht dann vor the Cop und alle feiern ihn und so, dann sagt man, ja komm ey, aber wir wissen ja aufstehen, das ist ja auch immer die Losung von Klopp gewesen. Das ging schon in Mainz los, das ging weiter in Dortmund und in Liverpool. Aufstehen, Mund abputzen, wir kommen wieder. Tränen, die Fans, die ihn feiern. Also mark my words, genauso wird es kommen. 2028. Halbfinale, wahrscheinlich auch noch Deutschland-England, es wird noch besser. Also jetzt kleine little expectation. 2028, Halbfinale, Liverpool, Deutschland-England. Und das ganz große Wort, was im Fußball dann immer verwendet wird, Lukas, welches Wort?
Kant.
Das ist richtig, genau. Genau, das englische Wort für Brecht. Genau, der Philosoph Brecht. What a cunt. Nein, ausgerechnet Liverpool, ausgerechnet England. Sie verlieren es und trotzdem werden wir uns alle weinend in den Armen liegen und sagen, wir sind wieder wer. Jetzt ist es wieder geil, deutscher Fußballfan zu sein.
Und das kann aber auch passieren. Weil
ja,
du
das
sagst,
hoffe ich, weil ich also, hab's ja vorausgesagt.
Das Talent ja? gibt es noch ja. in Deutschland. Also du hast es nicht mehr
eben.
In der Fülle wie mhm. zwischen, ach, sagen Fülle. Wir mal, 2006 und 2016. Wo man genau. ja bis heute auch das Gefühl hat, ähnlich übrigens wie Deschamps mit den Franzosen, dass Jogi Löw einen Titel zu wenig
natürlich.
Geholt hat.
Ja, und zwar
bei Europameister 2016 hättest du schon auch werden können. Aber
genau.
diese Fülle an Talenten haben wir nicht mehr. Oder beziehungsweise, jetzt geht's in Richtung Thorsten Legert. Also, in der Breite haben wir die vielleicht, aber in der Spitze ja. der Breite, so, ja. haben wir sie dann vielleicht nicht mehr. Also, das ja. sagte ja auch Toni Kroos, du hast kein Spieler derzeit in der deutschen Nationalmannschaft auf Weltklasse-Niveau. Es gibt mhm. viele mit Weltklasse-Potenzial, aber ja. keiner, der wirklich dauerhaft auf Weltklasse-Niveau spielt.
Genau.
Das ist ein großer,
ja.
großer Unterschied. 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, ja. war der Kern, da waren 5, 6 Spieler komplett und konstant seit Jahren auf Weltklasse-Niveau.
Ja,
dauerhaft
ja.
und anerkannt. Das ist ja. der große Unterschied. Aber du hast genug Talent und einen Trainer, der diesen Stimmungsumschwung schafft, dass
genau.
du natürlich ein gutes Turnier spielen kannst in England. Aber die berechtigte Frage von euch beiden ist ja, was kommt danach? Wie gehen wir in die Zukunft? Was ist mit der Nationalmannschaft in 4, 6 oder 10 Jahren?
Deswegen meine ich halt eben, ne, wir sprechen ja immer von strukturellen Problemen, beziehungsweise wir sollten über strukturelle Probleme sprechen, Stichwort Mehmet Scholl, weil das, was Jürgen Klopp lösen muss, ist ja etwas sehr Kurzfristiges. Du musst ja grundlegend etwas verändern und da geht es um einerseits, also ich meine, der DFB ist der größte Sportverband der Welt. Ja, ist übrigens auch einer der verschuldetsten, mal das nur am Rande. Aber natürlich können die das so anlegen, dass die Spieler weiterhin gut Fußball spielen können. Nur du musst sie halt eben auch gleichzeitig stark machen, Einzelentscheidungen zu fällen, Dinge anders spielerisch zu lösen und sich etwas zu trauen. Das ist ja das Problem.
Ich melde mich.
Ich melde
bitte.
Mich
und
auch.
Sage,
danach,
weil Mike sagte was sehr Wichtiges.
Mike, du hast schon genug erzählt heute in der Folge. Lass jetzt Lukas auch mal.
Klopp wird viel reisen. Wenn der schlau ist, setzt er sich in so einen Hurtigrutendampfer und fährt nach Bödö da nach oben und kommt dann mit dem Auto zurückgefahren und schaut sich einmal in Norwegen um. Weil es ist ja kein Zufall, weil wir versucht hatten, voll über Norwegen zu sprechen, dass die gerade diese goldene Generation haben. Und dass Bödö Glimt in der vergangenen Champions League Saison die Überraschungsmannschaft war.
Ja.
Und es, glaube ich, auch 9 aus der Startelf von Bödö Glimt in der Champions League Saison, dass die auch ein entscheidender Teil des aktuellen Nationalmannschaftskaders sind oder sogar mehr.
Ja, ja.
Da wird sehr gut gearbeitet und vor allen Dingen in einem Land, das ja auch abhängig ist wie kaum ein zweites von den Jahreszeiten, weil es wahnsinnig schwer ist, wenn du gefühlt 2/3 des Jahres Winter hast, musst du ja gucken, wie kann ich Fußball spielen. Und ich habe das mal in einem Porträt über Haaland gelesen, wie da auch der Hallenfußball funktioniert, wie da die kleinen Mannschaften gebildet werden, vor allen Dingen im Jugendbereich, wie die alle seit Ewigkeiten miteinander spielen. Ich glaube, du kannst auch nach Norwegen schauen, um zu gucken, wie kann ich denn auch den Jugendfußball umstrukturieren?
Futsal, aber mit diesem kleinen Kringel über dem A, ne? Futsal, ne, in Norwegen.
Ja, aber du siehst doch, wohin es führt.
Die
haben
natürlich
einen absolut selbstbewussten Fußball gespielt. Gegen Brasilien. Ich hatte noch ein Interview mit einem Fußballexperten bei Radio 1 gehört, der sagte, na, für ihn ist Norwegen schon auch der Außenseiter gegen Brasilien. Das habe ich zu keiner Zeit gedacht. Ich fand so, wie die Brasilianer drauf sind, das ist auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Und wenn du halt vorne den Entscheider hast, das Raubtier Erling Haaland, flankiert von Spielern wie Nusa, wie Sørloth, eben Ødegaard dahinter.
Und
das
dem
ist
Keeper.
Ja alles,
der
das
Keeper.
Ist ja alles kein Zufall.
Ja.
Du hast, und da wollte ich dir übrigens sagen, ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft. Das ist für Norwegen Nyland.
Oh, danke schön.
So, dann kann Mike gleich, aber nur letzter Gedanke zu Norwegen. Du hast all die Namen, die wir auch aus der Bundesliga kennen. Haaland, Sørloth, Nusa, dann ein Ødegaard, der schon vor 12 Jahren als das nächste große europäische Ding galt. Und dann kommen noch die Spieler von Bödø Glimt dazu, die ja alle Berge oder Bergen heißen.
Und schlag mal Jahre weg.
Aber es stimmt
Bödø.
Ja, weil sie profitieren von einer einheitlichen Ausbildung und von einem etwas anderen Ansatz. der sich mit dem Jugendfußball anders beschäftigt, als wir es vielleicht in Deutschland tun.
Genau.
Und ich glaube, vielleicht ein ganz guter Appell auch an uns alle, wenn demnächst nochmal jemand um die Ecke kommen soll und sich Gedanken machen soll um den Jugendfußball und die Entwicklung von Talenten in Deutschland und dann eben Dinge vorschlägt, die man möglicherweise jetzt im ersten Schritt abstrus findet oder das gegen sozusagen sein eigenes Gefühl ist, wie zum Beispiel keine Tore, keine Punkte, all diese ganzen Geschichten sind ja vorgeschlagen worden in den letzten Jahren mit einem wirklichen Aufschrei, der durch Fußball Deutschland gegangen ist. Vielleicht einfach mal 2-3 Oktaven irgendwie runterfahren und es alles auch einfach mal auf einen wirken lassen.
Keine Tore, keine Punkte.
So.
Unglaublich. Wir sind nicht Weltmeister 94 geworden, weil wir keine Punkte erzielt haben, kleine Tore. Und dann fährt der Nagelsmann mit der Mutti und der Frau mit dem Hollandrad durch die Gegend. Das hätte es früher nicht gegeben, muss man sagen.
Das ist so lustig im Doppelpass, ne, wie sich alle echauffiert haben. Alfred Draxler ist fast verrückt geworden vor Wut, weil Nagelsmann die Mama dabei hatte. Ich meine, nochmal, ja, das hatte ja Felix Groß bei Apofika ja auch gesagt. Also, das ist vielleicht, man kann das ja finden, wie man will, dass die Frauen die ganze Zeit dabei sind. Wurscht. Es ist völlig egal. Wenn du dich als Spitzensportler von solchen Dingen ablenken lässt, dass du es gegen Paraguay nicht schaffst, dann hast du da nichts verloren. Das sind alles Dinge, die dich überhaupt nicht davon. Ich meine, warum kommt denn eine Mannschaft in der Champions League bis ins Finale mit den Hochveranlagten? Die sperrst du doch auch nicht irgendwie wochenlang weg und trennst sie von den Frauen oder der Mutti.
Ja.
Was für ein Kapp ist das alles?
Aber wie ist das Zitat? Micky, du weißt jetzt aus dem Kopf, mir fällt es nicht direkt ein. Wie heißt der kleine Trainer bei Rocky?
Ja, Micky Goldman.
Und der sagt doch, zumindest in der deutschen Übersetzung,
Bumse macht die Beine weich.
Ja, das ist nämlich das Ding. Also, pass auf, was ich sehen will von meiner Nationalmannschaft, ist, dass die im tiefen kanadischen Winter, der ja jetzt auch ist, wie man weiß, erstmal Baumstämme schleppen. So. Dann müssen sie zu Fuß Hühner verfolgen und
das
gebumst
zum
wird da nicht.
Von Sylvester Stallone, Lukas. Genau. Sehr gut.
Right.
Und jetzt kommt's. Pass auf, kommt's. Eines noch, die letzte Geschichte dazu. Weil dann hätte es auch zum Spiel in Philadelphia gereicht.
Sehr gut. Übrigens, eines noch anknüpfen zum Thema Sex vorm Spiel. Das Zitat des großen Jan-Orge Fjørtoft. Norweger, passt ja auch sehr gut. Zum Thema Sex vorm Spiel, sagte er, als er noch in Frankfurt gespielt hat. Sex vorm Spiel, da halte ich nichts von, zumal ich mir mit Bashiru Salou ein Zimmer teile. So, toll. So, ja, so, na bitte.
Lasst mich meinen Gedanken insofern gern zu Ende bringen, als dass im Fußball, und da sind wir uns, glaube ich, einig, in Deutschland wirklich vieles ändern muss. Insofern sind im Moment, finde ich, die Gedanken tatsächlich frei und auch die Ideen komplett frei, ohne dass jeder jetzt wieder komplett durchdreht, weil er irgendwas hört von es gibt keine Punkte mehr oder whatever. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich scheißegal, ob die Idee gut ist oder schlecht ist. Hauptsache, wir haben überhaupt welche. Denn, dass wir ein eklatantes Gap zur Weltspitze haben, das sieht man bei uns vor allem in der Offensive. Wir haben in der Tat keine Weltklasse-Spieler, aber wir haben auch vor allem keine Weltklasse-Offensivspieler. Ich glaube, bis hin zur 6er-8er-Position, also Innenverteidigung, Außenverteidigung, 6er-8er-Position, wird man alles im Kollektiv in irgendeiner Art und Weise lösen können. Aber die Offensive, und das merkt man insbesondere bei dieser WM, wo wir jetzt 3 Torschützen haben, die parallel 7 Tore getroffen haben.
Ja, Wahnsinn.
Haaland, Messi und Mbappé. Dann kommen noch Olise dazu. Es kommen so viele offensive, fantastische Spieler dazu, die wir alle nicht haben. Und das zeigt zum ersten Mal ganz, ganz offen, dass der deutsche Fußball einfach eklatant schlechter geworden ist. Und es zeigt eben auch, dass er in der Ausbildung schlechter geworden ist.
Und
deswegen muss alles komplett neu gedacht werden.
Und es kollidiert mit der großen Lücke, dass wir keinen generational Player haben, der das kaschieren könnte. Also Wir hatten in Zeiten des Rumpelfußballs, in diesem Übergang zum Sommermärchen und danach, hatten wir, siehe 2002, trotzdem noch Michael Ballack, der zusammen mit Oliver Kahn die ganze Mannschaft wie Atlas auf seinen Rücken geladen und ins Finale nach Yokohama getragen hat.
Exakt.
Weil er ein Ausnahmefußballer war. Jemand, der alle um sich herum besser machen konnte, der auch eben dann in die Lücken gestoßen ist, die die anderen lassen mussten. Das fehlt uns. Eine deutsche.
Darf ich eine signifikante Szene rausziehen, nur um das zu bestätigen, was du gesagt hast? Wir erinnern uns 2008. Wir sind ins Finale gegen Spanien gekommen. Soweit wären wir niemals gekommen. Hätte sich gegen Österreich Michael Ballack nicht den Ball geschnappt und den Freistoß reingezimmert. Man hatte Wochen, Monate danach noch die Zeitlupe gezeigt. Das Gesicht von Ballack. So, wie er den Ball reingewollt hat. Ja, reingehämmert, reingewollt, reingesehnsüchtelt. Und das war eine Szene, die ist so exemplarisch für diese Generation von Spielern, die fußballerisch sehr, sehr talentiert ist, aber gleichzeitig den unbedingten Willen zum Sieg hat. Und ich finde es ganz gut, dass Michael Ballack, den man aus vielerlei Hinsicht auch kritisch sehen darf, dass der aber eine gewisse, ähnlich wie Mehmet Scholl als Kommentator, eine gewisse Rechtfertigung rückwirkend erfährt, weil du natürlich genau diese Ausnahmespieler einer Generation brauchst, die nicht nur fußballerisch was drauf haben, sondern halt eben auch ein Ego und eine, und jetzt kommt der Christian Lindnersche Begriff, Leadership haben, um dann eine Mannschaft aus möglicherweise auch mehreren mittelmäßigen Spielern so weit mitzuziehen, dass sie es sehr weit schaffen. Diese Mischung muss ja vorhanden sein.
Letzter Gedanke, weil wir dann kurz in unsere zweite Hydration Break müssen. Jawohl. Aber ich bleibe auch dabei. Also die Nationalmannschaft hat extrem viele Baustellen. Im Mittelfeld, auf den Außenverteidigerpositionen, bald auch wieder auf der Torwartposition.
Ja.
Aber mit einem Spieler der Kategorie Mbappé, Haaland, Messi oder Kane wäre diese Mannschaft automatisch ein Mitfavorit auf den WM-Titel, weil sie diesen einen Spieler hätte, der sie, wir haben das Bild schon oft benutzt, wie eine Lok von vorne zieht. Und der fehlt. Also du hast zu viele Baustellen und der in einen Spieler in dieser Kategorie, wir haben diese sieben Tore-Maschinen da vorne schon besprochen. Wenn du einen hättest, der dir 7 bis 10 Tore bei einer Weltmeisterschaft garantiert, dann ist das automatisch eine andere Mannschaft.
Ja, aber das ist ja nun mal einfach überall so. Also ich meine, die Rolling Stones wären ohne Mick Jagger auch nur Fool's Garden. Und das ist halt leider so, ne? So,
sitting here in the boring room. It's just a rainy Sunday afternoon.
Ich unterbreche dieses kleine, lustige Get-Together an dieser Stelle für eine kleine Verbraucherinformation.
Okay, na gut.
Ist es noch zu früh? Oder schon zu spät? Mein perfektes Timing.
Und man muss sagen, an dieser Stelle noch nie passte Hydration Break so gut für die Werbung wie jetzt. Denn
allerdings,
wir könnten jetzt zwei Sachen machen. Wir könnten jetzt zu Micky Beisenherz gehen und ihn versuchen zu zwingen, dass er jetzt 1 Liter Wasser hier im Podcast trinkt.
Ich hab's doch gesehen. Es war eine Szene. Glaubt es mir. Ihr habt ja alle geschlafen zu der Zeit. Ich hab's live für euch beobachtet. Es war Hydration Break. Es war die zweite. Unglaublich heiß da in Mexiko. England gegen Mexiko. Und dann soll Jude Bellingham etwas trinken. Und so ein Scherge, so ein Atlatus, so ein Sherpa hält ihm da so eine Pulle Wasser hin. Was macht Bellingham? Schlägt ihm das Wasser aus der Hand und sagt, nein, halt, stopp. Und dann nimmt er da so plötzlich so Pulver und macht daraus dann etwas ganz, ganz Leckeres. Und dann guckt Bellingham in die Kamera und sagt, ja.
Ist Holy in der Hydration Break klassisches Pausepulver?
Genau, ist das Pausepulver. Dann hat nämlich Jude Bellingham noch in die Kamera gelächelt und hat gesagt, holy fuck, ist das gut. Genauso hat es sich zugetragen.
Holy ist nämlich die erste Alternative zu ungesunden Softdrinks. Das Motto ist hier geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Bullshit wie Zucker oder künstlichen Aromen. Und wir wissen ja, als Bellingham Holy getrunken hat, da wurde er auch zu Holy Bellingham, ne? Ist ja klar. Und hat gleich geliefert, muss man sagen an dieser Stelle. Und dementsprechend schauen wir mal auf holy.com. Dort könnt ihr nämlich alles finden, was Holy so vereint und vor allen Dingen fantastische Angebote. Zum Beispiel den Gratis-Thermoshaker zum Starter-Set Deluxe. Den gibt's nämlich zur WM.
Den Thermoshaker gibt es beim Kauf des Starter-Set Deluxe gratis dazu. Der Preis, pass auf, jetzt wird's interessant. Der Preis des Starter Set Deluxe ist 59,99.
Oh nee, das ist mir aber zu viel. Das ist mir zu viel. Gibt's das denn günstiger?
Wir haben aber auch einen 10% Rabatt. Auch für Bestandskunden. Und dann kostet das Ding nur noch 54 Euro. Und du kriegst, wir haben es noch gar nicht oft genug gesagt, den Thermoshaker gratis dazu. Läuft noch bis zum Finale.
Das ist ja unglaublich. Lukas, so wie du das hier machst, das ist ja besser wie Wurst, Achim, ne? Früher, ich pack noch den Shaker mit dabei. Also neben Ale Dieter und Wurst, Achim, da haben wir jetzt
Holy
auch
Heiner.
Unseren Holy Heiner. Ne? Holy Heiner. Weißt du was? Ich pack noch was dabei und es gibt noch neue Milchshake-Sorten. Da gibt es noch den Holy Milkshake Eiskoffee Latte, den Holy Milkshake Eis Hazelnut Coffee, den Holy Milkshake Eis Karamell Coffee. Und wenn der Chef mich rausschmeißt, ich pack noch den gratis Thermoshaker dabei. Also mit dem 10%-Code für nur 54 Euro. Also ihr versteht mich schon.
Ich glaube auch, wir verstehen dich. Und ich sag's nochmal, holy.com, das ist die Website, wo ihr alles nachlesen könnt. Und MML ist der Rabattcode, 10% Rabatt, auch für Bestandskunden unter holy.com. Und wenn wir schon so schön hier beieinander sind und uns ja tatsächlich auch über Flüssigkeiten austauschen, sind wir natürlich bei AG1 gelandet, der nächste Freund von Micky Beisenherz.
Genau, also ihr wisst ja, ich bin ja wie so ein Golden Retriever, der eigentlich also in höchstem Alter dann noch wie so ein junger Rüde über das Feld rennt. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie ich mich ernähre. Das weiß man ja, ich ernähre mich sehr, sehr gesund und füge mir alles zu, was gesund und gut ist. Und mit AG1, da kann ich natürlich dann heute Abend schon wieder so ein Welpe übers Feld rennen. Ne?
Also das ist
mit
der große AG1, Unterschied ja. Übrigens.
Ja.
Micky Beisenherz, der wie ein Rüde über das Feld rennt. Paraguay, wo die Spieler Rüde über das Feld rennen.
Genau.
Dankeschön.
Und mit einem Drink am Morgen, da versorgst du deinen Körper mit vielen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, natürlichen Pflanzenstoffen und Bakterienkulturen. Das ist die optimale Nahrungsergänzung, ganz ohne Stress. Und Stress kann ich wirklich nicht leiden. Und man weiß ja, das hat ja auch der große Sportphilosoph Ralf Möller einmal gesagt, hat den die Muskeln hier, ne? Das sind 20% Training, 80% Ernährung. So, und da kommt natürlich AG1 entsprechend halt hinzu. Ne? Du hast ja wahnsinnig viele Vorteile. Also du hast mehr Energie, es ist gut für den Fokus, es hilft der Verdauung und dem Immunsystem. Das ist doch so ein typischer Hamburger Sommer. Es sind 13 Grad und Nieselregen. Oder du guckst das Spiel, Norwegen gegen Brasilien, an einem lauen Sommerabend in Hamburg mit Daunenjacke und Pfefferminztee. Da willst du doch nicht krank werden. Und wenn ich AG1 nehme, da habe ich halt eben nicht das Gefühl, andauernd krank zu werden. Und das ist doch das Tolle daran.
Und vor allen Dingen ist es niedrigschwellig. Ne? Also du brauchst ja nicht viel. Du hast dein AG1, du hast ein Glas kaltes Wasser, einen Löffel, rin, umrühren, fertig. Das schafft man auch mal eben während der Kaffee gerade durchläuft, kannst du dir dein AG1 gemacht haben.
Ja, ich war früher immer am Tropf und hab mir 3 Spritzen gesetzt. Ihr kennt mich doch.
Muss man alles nicht mehr.
Nee.
Seit übrigens 15 Jahren wird AG1 kontinuierlich von Experten weiterentwickelt. Die Wirksamkeit ist durch 4 klinische Studien gestützt und wir haben natürlich diverse Angebote. Ich sag mal als allererstes, die Landingpage ist drinkag1.com/mml und dann gibt es beispielsweise ein limitiertes Angebot, nämlich 20 Euro Rabatt auf die erste Bestellung, dazu 5 Travel Packs, Vitamin D3 und K2 und ein Welcome Kit gratis. Das ist übrigens, muss man dazu sagen, kein Risiko, denn man hat eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit. Pausieren oder kündigen ist jederzeit möglich unter drinkag1.com/mml.
Nun würde man als Fußballfan so gerne über den Doppelpack von Bellingham sprechen, über das 3:2 der Engländer, die jetzt im Viertelfinale stehen. Mhm. Auch mit dem Schlenker übrigens, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es ist jetzt doch ein bisschen wie, also es geht ja ins Richtung Viertelfinale, es ist ein bisschen wie in der Champions League, Nature is healing. Am Ende setzen sich doch die 8 großen Namen durch. Also wir haben ein Turnier mit 48 Mannschaften und wenn die besten 8 unter sich sind, gibt es vielleicht 1-2 Überraschungen, wo ich aber mittlerweile sagen würde, weder Marokko noch Norwegen ist eine Riesenüberraschung, wenn man den Weltfußball die letzten 2-3 Jahre verfolgt hat. Also es sind die großen Namen, vor allen Dingen auch die europäischen Mannschaften, die in dieses Viertelfinale einziehen werden, plus dann noch Argentinien. Also es ist ein bisschen wie in der Champions League, wo sich das Feld dann sozusagen selber bereinigt auf Strecke. So, aber über all das könnte man reden, wenn nicht die Politik und Donald Trump sich in diese Weltmeisterschaft auf unguteste Art eingemischt hätten. Man reibt sich doch die Augen, wenn man, und die ganze Zeit haben wir alle gesagt, Trump bleibt dem Turnier fern. Es ist kein Trump-Turnier, anders als befürchtet. Er kümmert sich natürlich lieber um den 250. Geburtstag, ist dann eher doch in Washington als in Philadelphia. Und dann kommt so ein Hammer. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also du denkst, okay, er ist wirklich, also Donald Trump ist immer dann am besten, wenn er weg ist. Und du denkst, er ist angenehm fern von diesem Turnier. Und es ist ja bislang auch ein gutes Turnier, muss man sagen. Die hässlichsten Dinge, die haben am Anfang des Turniers stattgefunden. Jetzt ist es ruhig und friedlich. Und irgendwann erinnert sich Donald Trump an sein Sternzeichen, dumme Sau, und tut dann etwas, und tut dann etwas, was also super Trump-esk ist, und trifft... es gibt die rote Karte für Balogun im Spiel Bosnien-Herzegowina, wie wir gelernt haben. Mhm. Und damit ist er automatisch mindestens für ein Spiel gesperrt. Das ist dummerweise dann halt eben das Achtelfinale gegen Belgien. Mhm. Und dann gibt es einen Anruf bei Gianni Infantino.
Gianni, my dear friend, it would be a shame if Balogun would miss that match. It's an important player for the US. You know, can you do something about the card? You know, I don't want to see that card. Put it away. I wanna have him in the match.
Und was passiert? Plötzlich gibt es eine Neuerung im Weltfußball. Und zwar ein Spieler, der eine rote Karte gekriegt hat, kriegt nicht automatisch ein Spielsperre mindestens, sondern plötzlich wird diese Sperre zur Bewährung ausgesetzt auf ein Jahr. Und wer kann plötzlich wieder spielen? Der vielleicht zweitwichtigste Spieler der USA, der wichtigste Stürmer, Balogun. Und er ist wieder da. Und du denkst, aha, das ist ja mal interessant. Und da treffen halt einfach die zwei Diktatoren der Bananenrepubliken USA und FIFA aufeinander, kugeln das unter sich aus und plötzlich ist er wieder da. Und du denkst, also da hat er dann doch nochmal ganz schnell einen Vorgang geschaffen, den es so auch noch nicht gegeben hat. Und man reibt sich die Augen verwundert. Ein Präzedenzfall. Und man reibt sich die Augen verwundert und reibt sich danach die Augen nochmal verwundert, weil man sich fragt, warum man eigentlich verwundert ist.
Es ist auf jeden Fall Wahnsinn, was jetzt ja mittlerweile irgendwie auf offener Bühne irgendwie auch ausgetragen wird. Ne? Also bislang hatte man ja immer das Gefühl, da wird irgendwie so halb im Hinterzimmer irgendwie ausgekungelt. Man hat sich das schon gedacht, als Katar die WM bekommen hat, dass das möglicherweise alles nicht so mit richtigen Dingen zu tun hat. Aber jetzt findet es halt eben auf offener Bühne statt, auf mehreren Ebenen. Also es ist ja nicht nur jetzt dieser Anruf von Donald Trump, der in das Geschehen mit eingreift. Es ist ja auch beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr die Posse mitbekommen habt, um diesen Sponsor Adi Prediction Street, die ungefähr 150 Millionen Euro an die FIFA bezahlt haben.
Ist das unser Sponsor? Ich will ja jetzt nicht mehr. Es kann sein, dass wir nächste Woche Werbung für die machen. Wer, du sagst jetzt irgendwas Schlechtes.
Hydration Break.
Es ist Hydration Break. Super Laden, ich sag schon mal perspektivisch. Einfach nur für den Fall, dass...
Die sind noch besser wie Fando.
Ja. Du nicht... Ich weiß nicht, ob ihr den Sponsor Adi Prediction Street gesehen habt. Das ist ein Sponsor, der 150 Millionen Euro an die FIFA bezahlt hat, der also aktuell, wir sind ja im Juli 2026, ist Sponsor geworden und ist eben überall vertreten im Stadion. Das Irre ist, das hat jetzt die Deutsche Welle unter anderem recherchiert, dass es diesen Sponsor im März 2026 noch gar nicht gegeben hat.
Als Firma gab es das auch nicht. Also nicht nur nicht als Sponsor, gab es einfach gar nicht. Oder?
Genau. Also, aber sprich, pass auf, es ist ja groß geschrieben am Anfang, nur dass keine Missverständnisse entstehen. Heißen die vielleicht ADI, Predict Street?
Ja.
Weil Adolf
Prediction.
Das ist schon kurz vor Spitzname.
Ich habe das einfach, ein österreichischer Konzern, das ist eigentlich Adolf Prediction.
Also ich würde die, so wie sie da stehen, ADI, Predict Street nennen.
Ja.
Nur einfach mal die Leute auch was googeln können, um hier die Zusammenhänge zu verstehen.
Völlig richtig, aber ich dachte natürlich, weil wir bei Diktatoren waren, nenne ich sie einfach
Adi. Stimmt, das ist natürlich recht. Stimmt, also von Diktatoren kommt man, ist man schnell bei Adi, da hast du recht.
Also. Ja. So.
Aber bitte, führe fort. Also die Firma gab es im März noch gar nicht.
Die Firma gab es im März noch gar nicht. Die Firma ist in den meisten Ländern, in denen die WM übertragen wird, verboten. Mhm. Weil sie nämlich tatsächlich Geldwäschegesetzen offensichtlich widerspricht.
Dann sind die
in Deutschland
für uns hier
verboten.
Als Werbepartner ja wirklich interessant. Ne?
Ja, absolut, absolut. Also es ist absoluter Wahnsinn. Der CEO ist beispielsweise Wahnsinn. ist der heißt Psarakis. Der ist der verbunden zu 2022 Katar geht. Da ist unter anderem ein griechischer Politiker aus dem EU-Parlament verhaftet worden, weil es auch da um Geldwäsche und ähnliches ging, um Bereicherungen durch Tickets etc. etc. Also ein richtig hart, wirklich latent kriminell wirkender Verein. Zumindest
latent ist gut.
Plus Trump ruft an und sagt, hier, pass auf, wir brauchen unseren Spieler. Also ich meine,
aber Mike, eine kurze Sache, weil ich habe das auf der Bannenwerbung gesehen. Es gibt ja auch Bannenwerbung, gibt's ja auch für Lay's Chips. Ja, wissen die denn gar nicht, dass sie aus Embryos Gewürz machen?
Ja. Ja, also jetzt ziehst du es natürlich ein bisschen ins Lächerliche insofern,
ich meine, entschuldige bitte, ich wollte die FIFA nicht lächerlich.
Ich bin aber
machen.
Froh, dass du dieses Segment über ADI Predict Suite so gut vorbereitet hast, dass wir das auch einfach mal journalistisch aufarbeiten konnten.
Jetzt lass ihn mal, der hat ja was reingebracht. Ich wusste nichts davon. Ich bin dankbar dafür.
Ja, du kannst es jetzt mal schön googeln. Ja. Du kannst es mal schön googeln. Tipp Market Partner ADI Predict Street. Aber das verwässert ja, jetzt kommen wir hier wieder mit Korruption, aber das verwässert ja trotzdem diesen Anruf, dass es diesen Anruf gab. Und Mike hat ja komplett recht. Bleiben wir mal bei diesen beiden Bananenrepublik-Diktatoren, ja? Also Trump und Infantino. Wir wissen ja, dass die eine gewisse Bromance haben, ja? Ich sag nur, FIFA-Friedenspreis davor, dieser gegenseitige mediale
Trump die Medaille aus der Hand gerissen hat damals.
Give me that damn thing. Dieser Brüderkuss der beiden. Und wie Mike sagt, man denkt immer, ja, die treffen sich dann im Oval Office, was in diesem Zusammenhang tatsächlich dann auch wieder ein Oral Office wird. Ja, die Älteren werden sich erinnern. Und dann haben die da so zwei, drei Absprachen. Das würde man denken. Aber das einfach klar ist, nö, ich habe den angerufen. Und ich habe gesagt, das gefällt mir nicht. Ja. Kannst du bitte diese rote Karte zurückgeben? Und dann passiert das einfach. Und man steht fassungslos da. Das Gesicht von Jürgen Klopp, das nationale Grinsen, es ist ihm kurz entgleist, als er dann sagte, aber das ist doch unser Spiel. Wir lassen es doch uns nicht von denen wegnehmen. Die beiden, Trump und Infantino, den er extra mit reingenommen hat, gesagt hat, die haben doch von Fußball gar keine Ahnung. Was haben die denn mit Fußball zu tun? Die nehmen uns doch nicht unser Spiel weg. Und diese Fassungslosigkeit im belgischen Verband, bei den Journalisten, nur bei Pochettino irgendwie nicht. Aber es ist wirklich, es macht so viel kaputt. Es stellt die Integrität des ganzen Turniers in Frage. Es diskreditiert alles um dieses Achtelfinale herum. Es ist doch ein Wahnsinn, dass das möglich ist und dass es auch keinen Mechanismus gibt, außer irgendwo am Horizont die FIFA-Ethik-Kommission, wo man sagt,
ja alle in der
Moment, das geht nicht.
Saudi-Arabien also steht denen vor oder was weiß ich. Also vor allen Dingen, wir haben ja zwei Dinge, also wenn wir sagen hingenommen, würde das ja bedeuten, wir lassen es unkommentiert. Aber wir nehmen gewisse Dinge ja schon hin. Also wir haben einerseits diesen wirklich absoluten, also diesen Bruch, diesen Fußball-Zivilisationsbruch, denn also dieses Turnier, also man hält sich ja immer zu gut, dass man sagt, es ist ein unpolitisches Turnier. Also sämtliche politische Äußerungen haben bitte außen vor zu bleiben. Und gleichzeitig gibt es eine politische Einflussnahme, wie sie beispiellos ist. Und wir haben eine andere Sache mittlerweile ja schon frotzelnd hingenommen, und das ist die Hydration Break, die aber ihrerseits ein massiver Eingriff in das Spiel ist, denn es viertelt das Spiel. Das Spiel, an das wir uns gewöhnt haben, dass es aus zwei Halbzeiten besteht, in denen der Trainer einmal in das Geschehen aktiv eingreifen kann in der Halbzeitansprache. Jetzt sind es derer drei Möglichkeiten mindestens. Und das alleine ist schon ein massiver Eingriff in das Spiel, so wie wir es bislang kannten. Das nehmen wir frotzelnd amüsiert schon hin, weil wir sagen, ja, Mai ist halt so. Es wird nie wieder verschwinden. Es wird auf FIFA-Ebene für immer bleiben. Das wird es bei der nächsten WM und der übernächsten erst recht geben. Und das ist die eine Sache. Und das, was wir jetzt erlebt haben, das ist natürlich wirklich überhaupt nicht gering zu schätzen. Das ist ein absoluter Skandal. Ein absoluter Skandal von ganz, ganz großer Tragweite.
Aber es heißt doch immer so schön im Volksmund, wes Brot ich fress, das Lied ich sing. Und wir marschieren mittlerweile als Fußballfans im Viervierteltakt der FIFA, weil das so vorgegeben
aber
wurde.
Aber was willst du noch machen?
Ja,
also
aber
klar,
genau,
du kannst jetzt natürlich das Spiel so nicht gucken und kannst sagen,
aber,
wir schauen uns das
aber
an.
Aber der vielleicht wichtigste Spieler, den natürlich Donald Trump vor zwei Wochen oder vor sechs Tagen noch gar nicht kannte, der hatte noch nie von dem gehört. Ja. Das hat ihm dann irgendjemand geflüstert im Oral Office und hat gesagt, hier, der ist extrem wichtig, dass das diesen Eingriff gibt. Und der ist ja nicht chirurgisch, der ist ja mit der Machete zu sagen, nee, der kann jetzt spielen in einem Achtelfinale gegen Belgien. Das da nimmt der Fußball derart Schaden, dass man es gar nicht glauben kann. Und trotzdem, natürlich können wir es kommentieren, weil wir ja hier Hofnarren sind. Auch wir sind im besten Sinne Hofnarren, genießen Narrenfreiheit. Wir können das kommentieren, wir können uns darüber aufregen, wir können es beweinen, wir können es betrauern, aber wir können nichts ändern. Auch ein Jürgen Klopp, der da mit Kerner steht, kann daran nichts ändern. Der kann den Kopf schütteln und sagen, wie geht das? Mein Fußball, wie ich ihn verstehe, ist beschädigt, aber Balogun wird spielen. Weil es auch viel zu kurz ist, da jetzt noch irgendwie einen Protest einzulegen. Und überleg mal, der schießt am Ende Siegtor ausgerechnet. Was das für den Fußball bedeutet, oder Mike?
Und letztlich ist es ja auch so, der Fußball ist so systemrelevant, dass es völlig egal ist, so blöd das klingt. Also nehmen wir mal an, weil ja auch die ARD und das ZDF so kritisch immer die WM begleiten, wäre ja die logische Konsequenz zu sagen, wir machen den Scheiß nicht mehr mit, werden keine TV-Rechte mehr von der FIFA abkaufen. Das wäre sozusagen der ehrliche Weg, den sie nicht machen. Wenn sie das machen würden, ist es aber auch egal, weil dann kauft es ein anderer. Und wenn ganz Deutschland keine WM zeigt, ist es auch völlig egal, weil das interessiert die FIFA überhaupt nicht, weil das Land viel zu klein ist, finanziell, um da in irgendeiner Art und Weise am Ergebnis nur ein Müh zu ändern. Ich hatte das ja mal erzählt. 11 bis 13 Milliarden Euro ungefähr nimmt die FIFA bei diesem Turnier ein. Davon sind nur 970 Millionen Euro alleine Tickets. Das heißt, der Anteil, dass überhaupt ein Fan sagen kann, ich gehe da nicht hin, ist so verschwindend gering, dass es wirtschaftlich völlig egal ist, ob da nun Fans im Stadion sind oder nicht. Und insofern, wenn deutsche Unternehmen nicht Sponsor sein werden, was sie jetzt mal mit Ausnahme von Adidas, glaube ich, sowieso nicht sind, ist es egal, weil dann kommen Chinesen, dann kommen arabische Unternehmen, dann kommen irgendwelche amerikanischen Unternehmen, whatever. Irgendjemand wird immer auf diesen Zug WM springen und das ist das Fatale daran, dass wir tatsächlich eigentlich gar keine Chance mehr haben, die FIFA in irgendeiner Form und Gianni Infantino in Person aufzuhalten.
Weil du die ARD schon angesprochen hast, also sozusagen die kritische Distanz und dann irgendwann auch die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, wir zeigen Fußball nicht mehr. Da hast du ja ein Worst-Practice-Beispiel bei der Tour de France. Seit ungefähr 20 Jahren unterhalten wir uns darüber, dass die ARD sagt, ey, das ist so Doping durchsetzt, diese Sportart. Man kann das eigentlich nicht mehr übertragen. Wir wissen es, es ist ein offenes Geheimnis, es ist eine korrumpierte Sportart. Und jedes Jahr läuft die Tour de France trotzdem wieder im Öffentlich-Rechtlichen. Und es wird als Sportevent gefeiert, weil es natürlich auch ein wichtiges europäisches Sportevent ist. Aber eigentlich dürftest du seit 10, 15 Jahren keine Tour de France.
Machen sie ja das, genau, du hast natürlich völlig recht, aber dann machen sie halt das, was sie dann auch machen. Dann nehmen sie als Feigenblatt, machen sie ein Interview mit Hajo Seppelt, der guckt dann betreten wie immer und sagt, das ist alles ganz schlimm. Oder sie machen halt eine Doku über Katar oder die USA, dann schicken sie Zamperoni und sagt, mein USA, alles ganz schlimm, die wählen alle Trump und der macht den Fußball kaputt. Das hat man dann so für den Ablass und dann geht es halt weiter wie bisher. So, das
Narrenfreiheit ist, wenn der Hajo seppelt.
Lasst uns, finde ich, 2 Minuten noch versöhnlich aus diesem Podcast rausgehen.
Ja, eine Sache wollte ich noch und dann kannst du gerne versöhnlich sein. Ich wollte nur sagen, also wir warten jetzt erstmal ab. Es ist ja auch noch nicht ganz so weit, denn in circa 12 Stunden wird dann noch Romelu Lukaku, der Belgier, in Gewahrsam genommen, weil er wohl vor 2 Jahren mal was von Gavin Newsom retweetet hat und ist deswegen unter Terrorverdacht und muss jetzt erstmal in Gewahrsam kommen, um ganz sicher zu gehen, dass die USA dann auch weiterkommen. Und jetzt kannst du gerne versöhnlich sein, Mike.
Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ne? Also da nochmal ganz kurz, weil Lena das auch heute im Daily gesagt hat und das natürlich völlig richtig ist. Die FIFA hatte keinen Einfluss bei nichts. Die FIFA hatte keinen Einfluss, als ein Schiedsrichter nicht in das Land gelassen wurde. Die Schiedsrichter, die FIFA hatte überhaupt keinen Einfluss, als es um das iranische Team ging, das sofort wieder Amerika verlassen musste und so weiter und so fort. Es reiht sich eine Sache an die andere, wo die FIFA immer gesagt hat, wir können nichts machen, das ist nicht unser Einflussbereich. Und dann gibt es einen Anruf aus dem Weißen Haus und die FIFA springt und sagt, jawohl.
Ja, Gianni Infantino hat im Grunde genommen bei Trump eine Prostata-Untersuchung, also direkt quasi mit der Nasenspitze an Trumps vergrößerter Prostata. Und hat gesagt, Donald, du hast ja, glaube ich, was an der Musse mal untersuchen lassen. Wenn ich jetzt gerade hier unten bin, kann ich dir sonst noch was
untersuchen. Wir enden versöhnlich. Weil es sich so ein bisschen durch diesen Podcast.
Ach, das war das. Ich dachte, das war das Versöhnliche gerade.
Nein. Nein, aber weil wir der MML-Fluch wirkt nicht. Wir haben uns ja nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft eine zweite Mannschaft gesucht, die von Thomas Tuchel trainiert wird und die Harry Kane als Stürmer hat, nämlich die Engländer. Ja. Dann war es gegen den Kongo sehr, sehr knapp. Und gegen Mexiko sehr, sehr geil, auch von der Dramaturgie. Sie sind jetzt im Viertelfinale gegen Norwegen, ein, wie es bei uns heißt, europäisch-europäisches Duell.
So sagt man's.
Aber also was ist euer Eindruck bei unserer Mannschaft, der wir ja jetzt auch folgen? Ja, hier hinter mir hängt ja auch das England-Trikot. Wir haben nach dem Kongo-Spiel gesagt, irre, sie können auch den Widerständen trotzen, lange einem 0-1 Rückstand hinterhergelaufen, dann noch die zwei Tore gemacht mit dieser Selbstgewissheit, die du eben nur besitzt, wenn du darum weißt, dass vorne Harry Kane steht.
Und jetzt wissen sie auch, dass sie in Unterzahl das auch noch schaffen können, im Hexenkessel Aztekenstadion.
Zweit auf der Höhe, diese 2200 Meter, die ja Tuchel im Vorhinein immer wieder beschworen hat, gesagt hat, eigentlich müsste man 10 Tage im Vorhinein anreisen, um einen gewissen Druckausgleich zu haben. Ja. Also eigentlich musst du in so eine Höhenkammer. Mhm. Und auf der anderen Seite war es ja dann ein bisschen wie in Ausläufern des Fußballkrieges, dass sie nicht schlafen gelassen wurden im Hotel. Also es hatten sich ja eine bis 18 Mariachi-Bands vom Mannschaftshotel der Engländer Wahnsinn, versammelt. Ey. Und es gab auch noch ein nettes Feuerwerk nachts. Alles, was dazu führte, um die Vorbereitung der Engländer auf dieses Spiel zu stellen. Mhm. Ey, man kennt das. Also das ist in der Geschichte des Fußballs nichts Neues, dass die Heimfans, ich stelle mir das immer vor, die kommen dann mit Kochlöffeln und Bratpfannen. Und es ist ohrenbetäubend laut, damit die Mannschaft nicht schläft. Also, die Höhe war gegen sie, die gesamte Mexiko war gegen sie im Aztekenstadion, die Nacht war gegen sie und dann kriegst du noch eine rote Karte und einen Elfmeter gegen dich und. Und das gewinnst du. Ey, das muss dir doch so einen Schub geben auf dem Weg ins WM-Finale.
Genau, und genau das ist es. All das, was du gerade eben gesagt hast. Deswegen sind sie natürlich auch ein heißer Kandidat auf das Finale aus den eben genannten Gründen. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich Haaland, der halt einfach Haaland ist. Also ich finde es so lustig beim 1-0. Ich sehe so die Perspektive des brasilianischen Verteidigers, ja, der so hochspringt zum Kopf, also oh, den hole ich mir jetzt. Und dann kommt er von oben, so wie das UFO bei Independence Day, wie so ein Schatten von oben. Und du bist dann so als brasilianischer Stürmer so. Dann kommt da von oben plötzlich dieser Kabachel angeflogen. Und Meti, du hast ihm nichts entgegenzusetzen. Haaland hat eine Urgewalt, eine Wucht. Das ist der Wahnsinn. Der hat beim 2-0, hatte den Ball an der Strafraum. Er trifft ja eigentlich fast immer nur im Strafraum. Ja. Der nimmt den Ball an der Strafraumgrenze an, legt ihn sich auf links. Aus dem Stand 126 km/h.
Ist das ein Wahnsinn? Damit kannst du einen Büffel töten.
Ja, Wahnsinn. Ist das ein Wahnsinn? Übrigens, weil das Schweinimeter ja schon wieder knallrot leuchtet. Hast du mal gesehen, die Physiognomie, der Laufstil, die Bewegung der Norweger? Die Norweger sind die Senegalesen Skandinaviens. Also all das, was man so den Gänsefüßchen, ja, den Mannschaften Afrikas nachsagt, all das ist Norwegen natürlich auch. Also diese Physiognomie, dieses wild entschlossene, dieses gleichzeitig natürlich auch gut strukturierte, toller Keeper oder so. Also ich will damit nur sagen, das ist nicht unbedingt alleine das, was nur afrikanischen Mannschaften zuzuschreiben ist. Norwegen bewegt sich ganz genauso. Die bringen alles mit.
Ja, sicherlich. Der Norweger, der kann eine Gazelle mit den bloßen Händen erlegen.
So, vorsichtig. Jetzt vorsichtig. Heute der Norweger kann den Elch quasi mit, ja.
Heute Abend, Schweinemeter, um es auch nochmal zu sagen, auch ein Spiel, auf das ich Bock habe, Portugal gegen Spanien.
Ja, klar, total. Ja,
der iberische Klassiko.
Klassiko. Ja, ja. Vor allen Dingen jetzt natürlich der Schlussakkord von Cristiano Ronaldo. Ne? Ja. Heute gilt's. Und wenn ihm nicht wieder Nani in die Quere kommt und ihm ein spektakuläres Tor wegköpft und daraus ein Abseitstor macht, dann wird Cristiano Ronaldo möglicherweise heute Abend...
Dann wird der Bar-Nani.
Unglaublicher Plot-Twist übrigens vor diesem Spiel. Der portugiesische Präsident hat sich bei Gianni Infantino gemeldet. Sie durften Eusebio exhumieren.
Ja. Das ist richtig, ja. Ja. Und Euser Ball wurde etwas überraschend mit 50 in der 30-Zone geblitzt und wurde festgenommen.
König Charles hat sich übrigens auch schon die Telefonnummer von Gianni Infantino geben lassen, wegen der roten Karte im Spiel der Engländer, richtig. Selbstverständlich. Ja. Quanta. Ist ja klar. Quanta. Also man sieht aber auch daran, Bellingham, was das jetzt alles
Bellingham
auslöst, ne?
Auch... Tief gelb gefährdet. Die werden ja erst nach dem Viertelfinale annulliert, die gelben Karten. Aber um wirklich versöhnlich rauszugehen,
ja,
aber
da
seht ihr doch.
Rausgehen vor allen Dingen auch, ne?
Jetzt rausgehen und Fußball, ja, jetzt raus und spielst Fußball. einfach, dass wir dann trotzdem immer wieder so unglaublich verzaubert werden von diesem Spiel. Dass es eben die Kapverden gegen Argentinien
absolut
gibt. Dass es diese Tore von Haaland gibt, die Dramaturgie mit England, Mexiko. Das Spiel ist unkaputtbar. Darüber sprechen wir ja auch schon seit bald 10 Jahren. Es ist unkaputtbar, weil es uns immer wieder mit solchen Momenten und solchen Spielen beschenkt. Und irgendwie bin ich darüber auch sehr froh und will es mir auch deshalb nicht kaputt machen lassen, weil es diese Momente hat und weil es uns dazu bringt, dann immer wieder so darüber reden zu können. Und ich bin wirklich gespannt, was jetzt diese Montag, also Nacht von Montag auf Dienstag bringt mit Portugal, Spanien und Belgien, USA und so. Da kommen noch einige Geschichten auf uns zu in diesem Turnier.
Am Freitag hören wir uns wieder, dann werden wir das natürlich alles besprechen. Da gibt es eine neue Folge Fußball MML. Bis dahin, genießt, lasst euch einfach den Fußball nicht kaputt machen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man in diesen Tagen irgendwie sagen kann. Genießt das Spiel heute Abend, die beiden Spiele, die anstehen. USA spielt ja auch noch gegen Belgien. Und insofern viel Spaß dabei. Und weil wir auf vielfachen Wunsch und mehrfach nachgefragt eine wirklich fantastische Version haben vom Hydration Break, wollen wir euch den natürlich in Gänze nicht vorenthalten.
Ist wie Iki Mel im ZDF MoMA Café, nur noch besser.
Ist Luki, ich habe übrigens das gerade noch mal geguckt, wie soll ich denn Iki Mel kennen?
Ja. Was weiß ich, wie denn? Ja, Iki MML. Das ist jetzt, kommt Iki MML.
Iki MML. Also,
Lukas, unser Producer, hat ein bisschen gezaubert. Hier ist in voller Länge auf mehrfachem Wunsch von euch dreimal dabei, bitte nicht mehr wieder wählen. Hier ist Hydration Break mit KI gemacht. Euch allen da draußen eine schöne Woche, viel Spaß beim Fußball und bis Freitag.
Tschüss, bis Freitag.
Ist es noch zu früh oder schon zu spät? Mein perfektes Timing für die Hydration Break.
Bam, 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 bam.
Hydration Break.
Cash Money, Water for Hydration Break.
José Canale. Gegen Neuer drin.
Gegen Paraguay war Schluss. Was ne miese Partie. Unsere Träume sind begraben. Goodbye Germany. Doch der Podcast, der läuft weiter. MML auf eure Ohren. Beste WM aller Zeiten. Mit Hunderten an Toren.
Mbappé.
Hydration Break.
Cash Money, Water for Hydration Break.
Das ist Fußballgeschichte, was wir hier erleben.
Wir wollen Tore, Action, Leidenschaft. Es gibt nur einen Mann, der das jetzt schafft.
Oh, oh.
Seine Zähne weiß wie Neujahrsweste. Er ist und bleibt der
Rocky Beisner, großer BVB.
Hydration Break. Hydration Break.
Micky haben wir irgendwo verloren. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.